Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen. Ihr wisst es zwar schon, aber ich sag's trotzdem nochmal. Wir sind der Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr. Weil es schon Fragen im Netz dazu gab, natürlich machen wir auch nach der Wahl weiter. So erwartet ihr das ja wahrscheinlich auch von uns. Und in dieser Folge wollen wir eine Bilanz zu diesem Wahlkampf ziehen. Kommende Woche wird ja schon gewählt und wie es Robin Alexander hier in diesem Podcast gesagt hat, die ganze Welt schaut mittlerweile auf Sachsen-Anhalt. Heute in Magdeburg begrüße ich zu dieser Bilanzfolge meinen Kollegen Hagen Eichler. Herzlich willkommen, Hagen.
Hallo Jan, freut mich.
Wir wollen auf diesen Wahlkampf schauen, der jetzt schon einige Monate läuft in einer relativ heißen Phase. Jetzt ist die allerheißeste Phase und wir wollen uns mal angucken, welche Themen denn so die entscheidenden waren, welche Momente möglicherweise die prägenden waren in diesem Wahlkampf und zum Ende dieser Folge auch einen Blick in die Glaskugel werfen. Nächste Woche ist eben, wie gesagt, am Sonntag schon die Wahl. Zu Beginn, Hagen, würde mich interessieren, deine Einschätzung, gab es denn in diesem Wahlkampf eine entscheidende Szene, die Ihnen besonders geprägt hat?
Ja, entscheidend jetzt nicht in dem Sinn, dass das die Wahl entscheiden wird, aber auf jeden Fall eine Szene, die in früheren Wahlkämpfen hier nie zu sehen war. Ich denke da dran, wie am letzten Wochenende der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund durch Quedlinburg gefahren ist auf einer blauen Schwalbe, gefolgt von einer ganzen Traube von jungen Männern mit Mopeds, auf Simson-Mopeds und angefeuert von vielen Leuten. Also da sieht man eine Art von Wahlkampf, wie wir ihn vorher nicht hatten. Das war bislang eigentlich relativ gleich in jedem Wahlkampf. Es gab Wahlkampfstände, es gab Kugelschreiber, die verteilt wurden und so weiter. Aber dass jemand so ein Happening draus macht, dass das jemandem gelingt, die Leute wirklich anzustacheln, dass sie am Straßenrand stehen und Uli Uli brüllen, das ist wirklich eine neue Geschichte. Und das hat die AfD in diesem Wahlkampf hinbekommen.
Versuch mal strukturell zu beschreiben, was das Neue an dieser Art des Wahlkampfes ist.
Da geht's um Inszenierung. Also wir sehen hier etwas, was sehr stark auf Bilder setzt und weniger auf Inhalte. Natürlich kann man das Wahlprogramm der AfD nachlesen und natürlich verteilen die auch Flyer, auf denen das steht. Aber das, was im Mittelpunkt steht, das sind Gefühle. Also die Leute sollen ein gutes Gefühl bekommen, wenn sie nach Hause gehen. So hat das Siegmund selber erklärt. Das ist das Ziel von seinen Veranstaltungen. Und das funktioniert auch so. Also die Leute gehen hin, einfach um was Unterhaltsames zu sehen und um das Gefühl zu bekommen, dass sie hier an was mitwirken, was Sachsen-Anhalt und vielleicht auch ganz Deutschland verändern könnte. Das ist ja das Versprechen dahinter, ne?
Du beobachtest viel, ich beobachte viel. Wir beobachten auch beide die AfD auf diesen Veranstaltungen, bei anderen Parteiterminen, wenn sie ihr Wahlprogramm vorstellen, wenn sie ihre Kampagne vorstellen. Ich würde ja sagen, als Beobachter, das ist so eine Art Bewegung, ja, die da geschaffen werden soll. Also Leute sollen das Gefühl haben, sie sind jetzt gerade bei was dabei, wenn sich was bewegt in diesem Land.
Ja, so wird's verkauft, ja. Also die blaue Welle heißt das ja auch. Und man kann den Leuten eben das Gefühl vermitteln, dass ihre Stimme was ausmacht, dass ihre Stimme etwas in Gang setzt, was am Ende ganz Deutschland verändern soll. Das ist das Versprechen. Aber dass es einen anderen Wahlkampf gibt, du hast es ja auch beobachtet, ja. Wenn du mal an deinen Besuch da bei den Linken zurückdenkst, ja, genau. Das war auch was anderes.
Genau. Ich würde sagen, die zweite Partei, die wirklich was Neues macht jetzt in diesem Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, ist die Linkspartei. Die Linkspartei hat eigentlich sozusagen strukturell einen ähnlichen Ansatz. Also da geht es auch darum, dass Leute nach Hause gehen und denken, wow, da gehöre ich dazu. Deswegen gar keine Frage, dass ich die wähle am Ende. Und besonders stark habe ich das gemerkt, das war schon im Frühling, aber da ging es ja auch schon los langsam mit dem Wahlkampf, da die Linkspartei so eine Frauentagsveranstaltung in Magdeburg organisiert. Da geht's auch schon mit der Location los. Das war ein Club in Magdeburg in der Innenstadt, so Katakomben, wo sonst Disco ist. Und dort haben die im Grunde ein Wahlkampf-Event gemacht, wo das Wort Wahlkampf ganz selten fällt, fast gar nicht fällt. Selbst der Begriff Linkspartei fällt kaum und der Begriff Landtagswahl, der fiel vielleicht irgendwie nach einer halben Stunde mal, obwohl die ganze Sache da so mehr als eine Stunde schon gedauert hat. Und das ist eher so ein Event, wo Leute, Spitzenkandidaten auch auf der Bühne stehen, da wird getanzt, da gibt's Musik, da werden Themen eher so angesprochen als Stichworte, Feminismus, gewalttätige Männer, die Frauen angreifen. Und da geht's auch viel um Gefühl, um Emotionen und dass Leute irgendwie am Ende sagen, ja, die vertreten meine Interessen, das, was ich mir wünsche, das bekomme ich von diesen Politikern Bürgern. Obwohl das eben gar nicht so durchdrängt ist, so wie früher, dass so Wahlprogramme so eine wichtige Rolle spielen.
Also gut, für die meisten Leute muss man sagen, haben Wahlprogramme eh nie eine große Rolle gespielt. Die meisten haben eigentlich immer intuitiv gewählt, was ihnen am naheliegendsten erschien. Aber jedenfalls diese Eventisierung, die ist schon neu. Also im Prinzip, man kann sagen, die Landesparteien lernen von den amerikanischen Parteien, die ja schon Ewigkeiten diese Events haben, diese Gemeinschaftserlebnisse. Mit vielen, vielen Menschen. Man hat das Gefühl, man ist Teil einer großen Bewegung. Das wird jetzt verkauft und das ist neu. Das schaffen aber, muss man sagen, ja nicht alle Parteien. Ich habe es nicht gesehen jetzt bei der CDU, die eigentlich einen relativ traditionellen Wahlkampf macht. Ich habe es auch jetzt nicht gesehen bei der FDP. Die Grünen mit so Massenveranstaltungen glaube ich auch nicht. Nee, aber was bei denen auf jeden Fall sichtbar ist, ist, dass sie viel auf Social Media setzen. Ja? Was ist da so dein Eindruck?
Das macht Schulze auch. Also die CDU, die sind da auch, finde ich, auf jeden Fall im Vergleich zu früheren Jahren schon stark bei Social Media. Ich bewerte das jetzt nicht sozusagen, wie ich es jetzt politisch finde, sondern einfach handwerklich jetzt. Da machen sie schon viel. Also Schulze hat mindestens 2 eigene Kanäle auf Instagram zum Beispiel. Und da passiert schon viel. Also der ballert jetzt jeden Tag ein Video, mehrere Videos raus. Und das ist auch aktuell, äußert sich dazu auch zu aktuellen Themen, die irgendwie so täglich im Wahlkampf aufkommen. Also es ist so handwerklich erstmal nicht so schlecht gemacht, was der Unterschied zwischen CDU und AfD ist, dass die CDU nicht das Momentum erzeugen kann, dass da 100 Leute mit dem Moped hinterherfahren, wenn der sich auf seine Karre setzt.
Sie und selbst wenn sie jetzt ein wirklich erfolgreiches Erlebnis hätten oder Ereignis hätten oder irgendwie eine überraschende Wendung, eine Forderung, eine Attacke, sie könnten es auch nicht so gut rüberbringen, weil ihnen die Reichweite schlicht fehlt. Ja, man muss das sagen, die AfD hat über Jahre hinweg eine sehr, sehr große Reichweite aufgebaut. Das kriegt die CDU jetzt nicht so schnell hin. Das kann sie nicht so schnell nachholen.
Nochmal eine Sache, weil du die USA angesprochen hast. Also bei der AfD fällt mir das auf, dass die schon gerade so im Bereich Video, Social Media, das, was die Leute grob jetzt mal bis 45, bis 50 vielleicht anspricht, also die täglich Smartphone mehrmals in die Hand nehmen, auf Social Media vielleicht auch unterwegs sind, die Bildsprache, die dort auf diesen ganzen Videos herrscht bei der AfD, das erinnert mich schon stark an Wahlkampfvideos in den USA. Also ich glaube, das ist handwerklich schon sehr stark inspiriert, wenn ich
nachgemacht sogar. Ja, man sieht diese Bilder, die haben immer so einen Sepia-Ton drüber. Ja. Also das sind nicht die echten Farben, sondern man sieht, da steckt eine Handschrift drunter.
Genau, das kennt man aus amerikanischen Wahlkämpfen in den letzten Jahren. Also das, was du jetzt meinst, das ist sehr auffällig. Das macht man sich beim täglichen Schauen dieser Videos nicht mehr so bewusst. Aber das ist auf jeden Fall so. Du würdest, um es mal auf den Punkt zu bringen, ein Ulrich-Siegmund-Wahlkampfvideo auch im Standbild erkennen, weil der Ton der Farben eben genauso ist, wie du es jetzt sagst. Und bei den Linken ist es auch amerikanisch inspiriert. Bei denen weiß man ja, dass die sich mit dem Wahlkampfteam von Soran Mandani, also dem Oberbürgermeister in New York, dass die in Kontakt standen, dass die ein paar Linke in New York waren, dass Leute aus New York auch im Bundestag waren und sich da mit den Linken getroffen haben. Also das ist stark sozusagen irgendwie inspiriert voneinander. Und bei den Linken ist mir zumindest auch aufgefallen, diese Events, die da machen, wenn da 300 Leute kommen, Frauen vor allem jetzt bei dieser Frauentagsveranstaltung, die Redebeiträge, die da kommen, die sind auch alle so, sagen wir mal, grob über den Daumen gepeilt, 30 Sekunden lang. Hm. Wer schon mal Instagram benutzt hat, der weiß, dass 30 Sekunden so die Währung sind. Da kannst du eine Story machen sozusagen. Das ist schon alles genauso konfektioniert, dass du das eben als Zuschauer dann auch filmen kannst, verbreiten kannst. Und dann hast du dann als Politiker, wenn du es gut machst, nicht nur die 300 Leute, die da im Saal sind, erreicht, sondern das multipliziert sich dann mal 5, mal 10, im besten Fall. Ja, so ist es ja im Fall Siegmund, denke ich.
Es gibt da diese ganz auffällige Formulierung. Man hört, wenn man Siegmund zuhört, kann man das selber hören, wie er diesen Plan im Kopf hat. Er sagt, schaut auf diese Bilder, das sind einzigartige Bilder. Das sagt er immer wieder. Ihr erinnert euch an die Bilder, als wir in Wolmirstedt zusammen waren. Ihr erinnert euch an die Bilder. So, solche Bilder gibt's hier bei uns. Also das ist das, worauf die abzielen. Auf ein bestimmtes Image, auf Stärke, auf Bewegung, auf Jugendlichkeit. Und das übertönt sozusagen und soll überdecken alles, was vielleicht Leute abhalten könnte, die AfD zu wählen. Also insbesondere das sehr radikale Programm. Auch das teils sehr problematische Kandidatenpotenzial. Die Leute, die auf den Listen stehen, mit einem Urkundenzeugnis Fälscher und einem früheren Stasi-Mann und solche Sachen, das spielt dann eben keine große Rolle mehr, wenn man einfach nur diese starken Bilder erzeugt.
Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Möglich ist das nur, wenn du Geld hast. Also diese Videoteams, ja, die kosten Geld, das Bespielen der Social-Media-Kanäle, das kostet letztlich auch Personal und dann Geld damit eben. Und gerade in dieser Schlagzahl, in der die das machen, und du musst ja auch Minuten aktuell fast oder Stunden aktuell auf aktuelle Geschehnisse irgendwie reagieren können. Also da brauchst du das Personal, das kostet Kohle. Und zumindest zum Beispiel bei der SPD, bei der FDP, bei den Grünen bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Gibt sicherlich so Abstufungen, aber für die ist das halt nicht möglich in dieser Schlagzeile.
Ja. Wobei wir auch nicht genau wissen, wie die AfD es wirklich finanziert. Es gibt ja da schon kritische Nachfragen, ob das überhaupt sauber getrennt wird. Man weiß ja, dass dieses sogenannte Filmkunstkollektiv, das diese Videos macht, so aus dem rechtsextremen Spektrum kommt und das angeblich, sagt jedenfalls die AfD, ehrenamtlich macht. Es kann auch gut sein, dass sie aber für andere Sachen beauftragt werden, von der AfD-Fraktion zum Beispiel, und dass das sozusagen eine Querfinanzierung ist. Wir wissen dazu nichts Genaues. Bislang hat das keiner so präzise untersucht. Aber wir sehen jedenfalls diese Leute bei AfD-Fraktionsveranstaltungen und bei Parteiveranstaltungen. Und es ist dann wahrscheinlich schwer, das auseinander zu klamüsern, wer da eigentlich was bezahlt hat.
Was ist denn aus deiner Sicht noch neu an diesem Wahlkampf?
Ja, das ist sicherlich ungewöhnlich, dass zwei Kabarettisten oder Komiker, Comedians, wie man es auch nennen will, dass die so eine wichtige Rolle spielen. Also sowohl die AfD als auch die CDU haben sich da aus dem Kunstumfeld sozusagen Verstärkung geholt. Sven Schulze hat Dieter Hallervorden, gebürtiger Dessauer, total bekannt und beliebt im Land, geholt und neben sich auf die Bühne gestellt. Und die AfD setzt auf Steimle. Jedenfalls war er ganz am Anfang, vergleichsweise am Anfang des Wahlkampfs, mal bei einer Veranstaltung. Und beide haben ja ordentlich für Schlagzeilen gesorgt, also für Aufmerksamkeit jedenfalls haben sie gesorgt. Inhaltlich wird es vielleicht auch den einen oder anderen verschreckt haben. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber Steimle hat ja da die DDR-Hymne angestimmt und die AfD-Spitzenpolitiker haben zumindest nicht protestiert, sondern wohl irgendwie das so über sich ergehen lassen oder freudig sogar zugeguckt.
Ja. Also Steimle ist ja Kabarettist und hat da so den allerschlimmsten oder allerdreckigsten Humor aus den allerletzten Facebook-Ecken sozusagen da auf die Bühne geholt. Also der hat ja Witze gemacht, wenn er Friedrich Merz sehe, fragt er sich, wo Stauffenberg ist.
Das ist noch viel krasser als die Hymne natürlich, richtig?
Ja, und dann die DDR-Hymne angestimmt, wo man sich fragt, das ist eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, warum muss man da ausgerechnet jetzt die DDR-Nationalhymne singen? Ich hatte den Eindruck, dass es war ja so, erst war Steimle bei der AfD auf der Bühne, die haben sich da offensichtlich davon versprochen, dass Steimle irgendwie zieht beim eigenen Klientel und dann ist das so ein eigener Verstärker für die eigenen Sachen, die die AfD selber rüberbringen möchte. Und dass der Auftritt von Hallervorden mit Schulze oder die Auftritte, die es gab eine ganze Reihe, dass das eine Reaktion war auf Steimle, weil Schulze möglicherweise irgendwie den Eindruck hatte, das ist vielleicht handwerklich gar nicht so ein schlechtes Konzept, sich einen Prominenten zu holen, der auch aus dem Kulturbereich vielleicht sogar ist und dann so irgendwie ausstrahlen kann in Wählergruppen, die man sonst gar nicht so sehr erreicht. Also Leute, die einfach Hallervorden aus dem Fernsehen kennen und die jetzt nicht unbedingt auf einer CDU-Veranstaltung rumsitzen würden, aber die halt Hallervorden gut finden. So war es zum Beispiel auch in Halle, als die ihren ersten Termin hatten. Da haben sich Leute, da konnte man auch Fragen stellen am Ende. Hallervorden hat ein bisschen gesungen, hat ein bisschen was erzählt und Schulze auch. Und da konnte man am Ende aus dem Publikum heraus Fragen stellen. Da haben sich vor allem Leute gemeldet, die einfach Hallervorden-Fans waren. Ja. Die dann gesagt haben, Didi, mach weiter so oder finde ich gut, dass
klar,
du dich
man kauft sich, man besorgt sich, leiht sich sozusagen die Strahlkraft von einem bekannten Künstler, Schauspieler, Komiker. Ich finde auch inhaltlich ist es natürlich ein bewusster Schritt. Man hat damit das Thema Meinungsfreiheit ja besetzt. Also die CDU hat das Thema nicht der AfD überlassen wollen. Die AfD geht ja so mit der Erzählung über die Marktplätze, wir seien irgendwie in so einer Vorstufe zur Diktatur oder seien schon in einer Diktatur und man dürfe nichts mehr sagen. Und Schulze hat dieses Thema damit natürlich besetzt, weil Hallervorden sagt, was er will, auch wenn es überhaupt nicht auf der Linie der CDU liegt. Das war sicherlich auch ein Versuch damit.
Wir haben ja Hallervorden auch hier im Podcast gehabt, haben auch über das Thema schon gesprochen. Also im Grunde, ich als jemand, der sich den ersten Termin angeguckt hat mit Hallervorden und Schulze, im Grunde ist das so verkauft worden von der CDU-Seite, wir holen uns jetzt mal ganz bewusst jemanden, bei dem wir wissen, dem liegt Sachsen-Anhalt am Herzen. Aber der hat eine andere Weltsicht als ich, Sven Schulze, als Kandidat. Und das ist aber was sehr, sehr Gutes, wenn ich mit jemandem auf der Bühne rede und der hat eine völlig andere Meinung und wir gehen uns nicht gegenseitig an den Kragen und halten das aus, wenn hier unterschiedliche Meinungen sind. Das war sozusagen das, was da verkauft werden sollte als Sinn dieser Veranstaltung. Ja. Würde mich interessieren, also glaubst du, das kann ziehen? Also das wird jetzt vielleicht nicht sozusagen ganz Sachsen-Anhalt überzeugen, aber glaubst du, das kann einen Effekt haben in so einem Wahlkampf?
Ja, ich denke schon, ja, das wird sicherlich wirken, aber es hat natürlich einen Kollateralschaden, ja. Also er hat
in der
natürlich,
eigenen Partei.
Ja, in der eigenen Partei. Also Schulze hat sich damit natürlich ganz bewusst gegen die Bundespartei gestellt. Also wenn neben ihm jemand steht, der der sagt, Herr Bundeskanzler, Sie sind ein Kriegstreiber und der Kriegsminister will meine Söhne verfeuern an der Front. Das ist natürlich ein total krasser Affront gegenüber der außenpolitischen Linie der Bundesregierung. Und das ist ja auch nicht die einzige. Also wir sehen das, wie, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, ich war am Wochenende in Niedersachsen unterwegs, da ist auch Wahlkampf gerade, aber Kommunalwahl. Und die niedersächsische CDU, die hat überall ihre Plakate in dem Hellblau, diesem sogenannten Cadenabia-Blau, das die CDU für Wahlkämpfe entwickelt hat, gehalten. Sachsen-Anhalt nicht, ganz bewusst. Die haben diesen Orange-Farbton, mit dem sie schon früher Wahlkämpfe bestritten hat, geholt. Obwohl das gar nicht die Corporate Identity, also dieses Farbkonzept der Bundespartei ist. Man wollte sich absetzen, das kann man daran erkennen. Und das ist natürlich auch ein Risiko für Schulze am Ende. Denn wenn es schief geht und er mit 20 oder sogar 19% aus dieser Wahl rausgeht, dann weiß man, wer es war. Die Bundespartei wird man dann nur noch schwer verantwortlich machen können.
Ja. Eine Besonderheit dieser Landtagswahl ist möglicherweise auch, dass es viel, viel mehr Leute interessiert überhaupt in Sachsen-Anhalt. Also es gab hier in diesem Bundesland auch schon Zeiten, da lag die Wahlbeteiligung in den 50er-Prozent-Bereichen. Das wird dieses Jahr auf keinen Fall so sein. Das wird viel, viel höher sein. Ich komme jetzt drauf wegen Hallervorden. Hallervorden stand ja schon mit Sarah Wagenknecht auf Bühnen. Fürs BSW sozusagen. Jetzt ist er bei Schulze und sagt, Sachsen-Anhalt liegt ihm am Herzen. Es ist auch so, dass sich viel mehr Leute einmischen in diese Landtagswahl als früher. Es gibt zwei Initiativen, die ganz gezielte Wahlvorschläge machen. Eigentlich für alle Wähler, die es gibt in Sachsen-Anhalt. Das ist einmal taktisch wählen, einmal Campact. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es da geht und was glaubst du, was das für einen Einfluss am Ende hat?
Naja, es geht um relativ viel Geld, das muss man vielleicht zu Beginn schon mal sagen. Also die beiden Initiativen bringen ordentlich Kohle mit, also die Summe von
Campact hat 1,5 Millionen ungefähr für Sachsen-Anhalt gesammelt und nochmal 1,5 für Mecklenburg-Vorpommern, also 1,5 Millionen fürs Land hier.
Ja, Campact hat auch Geld ordentlich eingebracht und hat das auch als Wahlkampfspende offiziell angezeigt. Das Ziel ist in beiden Fällen das gleiche. Es geht darum, zur Wahl von SPD und Grünen aufzurufen. Und das ist auch was anderes. Also bislang hat immer in Wahlkämpfen jede Partei für sich selbst gekämpft. Und jetzt haben wir so große Organisationen, NGOs, die sagen, wenn ihr die AfD verhindern wollt, dann müsst ihr jetzt dieses Mal mit der Zweitstimme auf jeden Fall diese beiden kleinen Parteien wählen, damit sie ganz sicher in den Landtag reinkommen.
Also Campact habe ich gesehen, die haben Online-Werbung geschaltet. Das hatte ich heute selber auf dem Bildschirm, auf irgendeiner Website. Taktisch Wählen hat in Halle auf jeden Fall schon Flyer verteilt in den Briefkästen. Also das erreicht, glaube ich, schon relativ viele Menschen. Gab es, glaube ich, auch so noch nicht, dass bei einer Landtagswahl so gezielt Wahlaufrufe für bestimmte Parteien abgegeben worden sind. Glaubst du, das kann einen Einfluss haben am Ende?
Ja, sicherlich. Also allein die Zahl der Leute, die dann unterwegs ist und so wie du es wahrgenommen hast, an Türen klingelt, das können die Parteien selber gar nicht aufbringen, so viel. Also das ist schon eine Unterstützung für die. Allerdings muss man natürlich auch gleichzeitig mit einrechnen, dass es auch Leute verstört, verärgert, abstößt, wenn sie das Gefühl haben, dass da von außen jetzt Einfluss genommen wird. Also bei der Kampagne Taktisch Wählen ist das ja so. Wir wissen ja, wer dahinter steht. Das sind zwei Inhaber von einer Berliner Marketingagentur. Und der eine ist Grünen-Mitglied. Beide waren auch mal für die Grünen tätig, also haben wir für einen grünen Europaabgeordneten gearbeitet, also kommen ganz klar aus dem grünen Bereich. Und sie haben auch zum Beispiel gleich zu Beginn eine Unwahrheit über die FDP verbreitet. Und da waren die natürlich total empört. Die haben behauptet, die FDP plane dann auch eine Zusammenarbeit im Landtag mit der AfD. Das hat die FDP in Wirklichkeit hier ausgeschlossen. Das mussten sie dann auch korrigieren. Also von daher, sie waren erstens nicht ganz faktensicher und zweitens fragen sich die Leute, ob das eigentlich angemessen ist, wenn eine Berliner Agentur versucht, irgendwie die Stimmung in Sachsen-Anhalt mitzudrehen. Also es ist legal, ohne Zweifel. Also habe ich jedenfalls jetzt keinen begründeten Zweifel. Gewohnt sind wir es nicht. In den USA ist es zum Beispiel üblich, dass eben riesengroße Organisationen viel Geld sammeln und dann einzelne Kandidaten unterstützen oder einzelne Parteien.
Genau. Um Geld ging es auch in einer Geschichte, die vor ein paar Tagen aufgeploppt ist in Sachsen-Anhalt, nämlich, dass ein CDU-Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Stendal öffentlich gemacht hat, dass er 10.000 Euro an die direkte Konkurrenz gespendet hat, nämlich an die AfD. Da haben wir breit drüber berichtet. Das hat, glaube ich, auch mittlerweile ganz Deutschland mitbekommen, dass es diesen Fall gibt. Bernd Prange heißt der Mann, der jetzt auch schon mehr oder weniger damit rechnet, dass er aus der CDU rausgeschmissen wird. Wäre jetzt auch mein Tipp, dass das so kommt. Das ist sicherlich parteischädigendes Verhalten. Da gibt gibt sogar einen Passus in der Satzung, dass man nicht Geld spenden kann an andere Parteien in Größenordnung. Glaubst du, dieser Skandal innerhalb der CDU, das ist sicherlich ein Skandal, hat irgendeinen Einfluss auf die Wahl?
Ja, das hat der CDU wirklich Schaden zugefügt, da bin ich fest von überzeugt. Dieser Prange hat sich als Kronzeuge für die AfD angeboten. Er hat quasi der AfD die Möglichkeit gegeben zu sagen, hier seht ihr, ihr überzeugt nicht mehr eure eigenen Leute. Ein CDU-Funktionär der mittleren Ebene, er ist ja Kreistagsmitglied, er ist Bürgermeister in seinem Dorf, also nicht ein einfaches Mitglied, jetzt auch nicht die Top-Ebene, kein Landtagsabgeordneter, aber jemand, der verwurzelt ist, ja auch in der Region ganz sicher, der ein gutes Wahlergebnis bekommen hat, der sagt, die AfD ist die bessere Partei. Das ist natürlich eine Katastrophe für jede Partei, wenn sie sowas von eigenen Mitgliedern erfährt. Deswegen, ja, natürlich wird er ausgeschlossen. Also genau für sowas ist die Satzung der CDU Deutschlands gedacht, um Leute, die der Partei echt Schaden zufügen, dann loszuwerden. Und es war auch wirklich, es ist ein fieser Zeitpunkt, ja, kurz vor der Wahl. Und ja, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es noch große Nachahmer geben wird, dass es da noch viel mehr gibt. Aber der eine ist, glaube ich, für die CDU schon schlimm genug.
Ja, du sagst es, also 2 Wochen vor der Wahl, da weiß man natürlich bei so einem Mann charakterlich auch, woran man ist. Also das, wenn ihm das aufgefallen ist, dass es nicht mehr seine Partei ist, das hätte einem natürlich auch schon vor ein paar Monaten vielleicht klar werden können. Aber das jetzt so pressewirksam zu machen, da gibt's ja auch die Vermutung innerhalb der CDU, die kann man auch ohne ein CDU-Parteibuch haben, die Vermutung, dass das nicht ganz nur sozusagen auf seinem Mist gewachsen ist, sondern dass er da vielleicht von außen auch beeinflusst worden ist oder ermutigt worden ist, genau das jetzt so zu machen, um den größtmöglichen Schaden für die CDU auch zu erreichen.
Davon kann man wohl ausgehen, ja, das stimmt.
Mich würde noch interessieren, eine Sache, die die Schlagzeilen ungefähr einen Tag lang bestimmt hat und dann aber nicht mehr, nämlich der Fall Bausemeyer. Arno Bausemeyer sitzt im Europaparlament für die AfD seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr. Und ist jetzt im Wahlkampf aktiv, hängt sicherlich Plakate auf, macht so die normale Wahlkampfarbeit, die man so macht, und ist jetzt aufgefallen, weil er 2 14-Jährige angegangen haben soll mit einem Baseballschläger. Ein 14-Jähriger ist laut Staatsanwaltschaft Stendal verletzt worden dabei, hat eine leichte Gehirnerschütterung mindestens und auch leichte Verletzungen im Gesicht. Also es sieht nach allem, was man bisher dazu weiß, Bausemeyer äußert sich nicht dazu, so aus, dass er in irgendeiner Form einen 14-Jährigen angegriffen hat, der laut einem Facebook-Beitrag, den Bausemeyer veröffentlicht hat, eventuell ein AfD-Plakat beschädigt hat. Was sagt ihr das? Also dass es eine Schlagzeile ist im Wahlkampf, das ist klar. Was sagt ihr das, dass aber 2 Tage später kaum noch jemand drüber spricht?
Das ist wirklich das interessante Phänomen, dass an der AfD bestimmte Skandale komplett abprallen. Also Vorwürfe, Fehlverhalten, keine Rolle spielt. Du beobachtest das ja auch seit vielen Jahren. Welche Partei gibt es, wo diese Kombination erwachsener Mann, Baseballschläger, 14-Jähriger, Krankenhaus, wo diese Kombination nicht dazu führt, dass dieser Mann irgendwelche Konsequenzen erfahren muss? Wo gibt's das?
Der sich öffentlich auch nicht dazu äußert.
Ja, undenkbar, dass irgendeine andere Partei da nicht reagieren würde. Und die AfD macht aber genau das. Sie sagt, er hat sich irgendwie selbst verteidigt oder Eigenschutz war die Formulierung. Aktiver Eigenschutz soll das gewesen sein, dass er da mit einem Baseballschläger gelauert hat. Also sowas habe ich noch nicht erlebt.
Ist jetzt so, dass die Staatsanwaltschaft Stendal ermitteln möchte? Kann das zurzeit noch nicht, weil er Immunität, also Schutz hat durch seine Abgeordnetentätigkeit im Europaparlament.
Er profitiert davon, dass er Abgeordneter nicht in Sachsen-Anhalt ist, sondern im Europaparlament. Ja, beim Landtag wäre es anders. Da müsste die Staatsanwaltschaft einfach nur sagen, Achtung, wir ermitteln. Der Landtag müsste nur informiert werden. Dadurch verzögert es sich jetzt, zieht sich dadurch über den Wahltag hinaus.
Weil jetzt die Staatsanwaltschaft erst an das Europaparlament herantreten muss, sagen, wir wollen ermitteln, und dann muss es dann beschlossen werden, dass das geht, und dann erst kann es losgehen. Also unterm Strich, das kann Monate dauern, bis da jetzt weiteres rauskommt. Und bis dann auch Bausemeyer dazu befragt wird von Ermittlern, muss man sehen, wie es dann ausgeht. Hagen, wir biegen mal in die Schlussrunde dieser Folge ein zusammen, und ich würde gerne mit dir in die Glaskugel schauen. Übernächsten Sonntag wird ja schon gewählt. Was ist denn deine Prognose?
Ja, erinnerst du dich noch daran, was ich gesagt habe in der ersten Folge, als ich hier auch gesessen habe? Da hast du gefragt, was wird den Wahlkampf entscheiden? Und ich habe gesagt, gewinnen wird derjenige, der es schafft, eine positive Atmosphäre zu erzeugen, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und mittlerweile, ich kann natürlich auch nicht sagen, wer jetzt die Wahl mit welchen Prozentpunkten am Ende abschließen wird. Aber jedenfalls, wer das schafft, das ist klar, das ist die AfD. Die hat es geschafft, diese Aufbruchstimmung zu erzeugen, und von daher wird sie ein sehr starkes Ergebnis erzielen. Ich glaube nicht, dass es reicht, um allein zu regieren. Dafür bräuchte man dann nämlich wirklich relativ viele Prozentpunkte, vor allem dann, wenn die kleinen Parteien, SPD, Grüne, in den Landtag reinkommen, vielleicht sogar auch noch die FDP. Also ich weiß natürlich auch nicht mehr, wir bekommen ja jetzt nochmal eine Umfrage vor der Wahl. Aber man muss wirklich immer bedenken, wir haben eine relativ große Fehlermarge auch bei diesen Umfragen. Und 3 Prozentpunkte geben die Demoskopen selber an, kann das nach oben und unten abweichen. Und das ist jetzt nur das, was die Demoskopen selber sagen. Hinzukommen kann natürlich auch, dass die Leute sich auch ganz kurzfristig erst entscheiden. Wir haben das ja bei der letzten Wahl gesehen, wo das Ergebnis weit, weit, weit woanders lag.
Ja, es gibt da immer die großen Unsicherheiten für diejenigen, die da nicht so drinstecken. Also zum Beispiel war es früher so, dass es Befragungen gab. Dann haben diverse Leute gesagt, ich wähle AfD, ich wähle CDU, SPD. Und dann hat man bei der AfD immer das Problem gehabt, dass Leute das eben nicht zugeben wollten, dass sie AfD wählen wollen. Die haben das dann gegenüber einem Interviewer nicht gesagt.
Obwohl es ja nur ein Zweiergespräch war, ja. Trotzdem gab es ja diesen Effekt immer. Das ist total erwünscht, nennen das die Experten.
Das ist die soziale Erwünschtheit. Und da gibt's Rechenmodelle, um das zu korrigieren. Jetzt hat sich die Lage in Deutschland und in Sachsen-Anhalt aber geändert, dass mehr Leute das auch zugeben. Dann musst du auch natürlich die Rechenmodelle anpassen und unterm Strich, das ist jetzt gerade diese Unsicherheit oder diese Fehlertoleranz, die man irgendwie einrechnen muss, so ganz genau weiß man es eben nicht. Was würdest du denn tippen, welche kleineren Parteien, sogenannten kleineren Parteien kommen rein?
Also wenn ich jetzt tippen sollte, dann würde ich sagen, SPD wird es schaffen, die Grünen auch, FDP wahrscheinlich nicht und ich glaube auch nicht, dass das BSW reinkommt, einfach weil die viel zu viele interne Probleme haben. Also zwar ist jetzt gerade Sarah Wagenknecht im Land unterwegs und die zieht auch ihr Publikum. Die kann da schon Leute mobilisieren. Andererseits haben sie eben die Schwäche an der eigenen Basis. Mehrere Kreisverbände sind, glaube ich, nahezu handlungsunfähig, hat keine Direktkandidaten, hat keine Kreisvorstände, weil die aus Frust zurückgetreten sind. Und das kann dann den entscheidenden Unterschied machen zwischen 5,1% und 4,8% vielleicht oder noch weniger.
Und wie geht's für die CDU aus?
Tja, ich glaube, sie hat keinen Lauf. Ich glaube, der Trend geht in diesem Wahlkampf noch nach unten. Das ist wirklich bitter für alle, die sich da jetzt engagieren, aber ich sehe nicht, wie sie das umdrehen wollen. Ja, sie haben Gegenwind aus Berlin, sie haben einen extrem unbeliebten Bundeskanzler, gerade ist er aus dem Urlaub zurück, gut erholt hoffentlich, aber er ist einfach nach wie vor nicht beliebt. Er soll ja auch keine großen Wahlkampfveranstaltungen hier machen, man will ihn gar nicht haben. Die CDU in Sachsen-Anhalt möchte ihn eigentlich nicht, weil sie glauben, dass er ihnen schadet. Von daher, das wird kein gutes Ergebnis. Das kann auch wirklich das historisch schlechteste Ergebnis sein, das die CDU überhaupt hier seit 1990 bekommen hat.
Hagen, ist immer gut, wenn du hier im Podcast bist. Deine Analysen, die bringen uns weiter. Ein Abschlussritual haben wir hier in dieser Sendung, aber das haben wir mit dir jetzt schon ein paar Mal durchgespielt. Deswegen habe ich heute nur eine Abschlussfrage für dich. Wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Wenn es gut läuft in so einem Versöhnungsprozess nach einem harten Wahlkampf, dass dann die Parteien und die Anhänger der Parteien irgendwie wieder zusammenfinden, vielleicht erkennen, dass sie doch gemeinsam Verantwortung tragen, eine Regierung zu bilden. Also das ist meine Hoffnung sozusagen. Und wenn es so kommt, dann würde ich mich als Wähler und als Bürger dieses Landes auf jeden Fall freuen.
Wir haben noch einen wichtigen Tipp, denn in der kommenden Woche, also in der Woche direkt vor der Wahl, haben wir am 2. September, das ist der Mittwoch, Sven Schulze und Ulrich Siegmund, also die beiden Spitzenkandidaten von CDU und AfD, bei uns bei der Mitteldeutschen Zeitung in Halle zu Gast. Da wird es ein direktes Duell geben, das auch live übertragen wird. Das beginnt 13:30 Uhr. Hagen, du wirst einer der Moderatoren sein, also derjenige, der da auch Fragen stellt an die beiden, beziehungsweise dieses Duell dann da leitet. Was erwartest du da von diesem Duell?
Ich erwarte und erhoffe mir einen intensiven Zweikampf von zwei Leuten, die beide regieren wollen. Wir werden die sehr nah beieinander platzieren, also sie werden auf Tuchfühlung sein. Sie sollen die Chance haben, auch aufeinander einzugehen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie einfach Positionen aus dem Wahlprogramm abfragen, sondern wir wollen ermöglichen, dass die beiden miteinander in Dialog kommen. Wir haben verschiedene Themengebiete vorbereitet und es wird auch noch die eine oder andere Überraschung geben.
Als serviceorientierter Podcast haben wir da noch zwei wichtige Tipps dazu. Also erstens kann man bei volksstimme.de und mz.de Fragen für dieses Duell einreichen. Und da gibt es auch schon eine Menge Fragen dazu. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man also direkt beeinflussen, worüber dann gesprochen wird in dieser Sendung. Und die zweite Sache, die ich ankündigen möchte, ist, dass wir auch im Podcast dieses Duell auswerten werden. Und zwar im Detail. Und da wird es auch einen Faktencheck geben. Und da werden wir auseinandernehmen, wie die beiden Kandidaten sich da präsentiert haben. Also es wird in der Woche vor der Wahl noch viel Stoff hier geben für Hörer und auch Zuschauer auf mz.de und volksstimme.de. Hagen, danke für deine Analyse.
Hat mich gefreut.
Das war 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese so wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns oder empfehlt uns weiter an Menschen, denen Politik in Sachsen-Anhalt genauso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns an podcast@volksstimme.de. Oder hinterlasst einen Kommentar bei Spotify, Apple oder YouTube. Wir lesen alles. Danke fürs Zuhören. Das Team hinter diesem Podcast, das sind die vier Gastgeber. Elisa Schulz, Max Hunger, Lena Bellon und ich, Jan Schumann. Redaktion Frank Rugulis. Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holski, Gregor Rittelmeier. Grafik Tobias Büttner.